Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, der deutschsprachige Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir werden sicherlich auch viel über Vereinsrugby reden, aber angefangen natürlich mit dem haushohen Sieg der Franzosen in Italien, die fast so viele Versuche gelegt haben, wie es in der Pro D2 gab. Dazu kommen wir aber gleich noch. Wie hast du dieses NBA-Spiel in Rom wahrgenommen, Oscar?
Ja, also erstmal Hallöchen. Ich habe gedacht, wir sehen das Wunder. Ich habe anders geglaubt, was du gesagt hast, Marc. Italien könnte gewinnen. Letztes Jahr haben sie fast gewonnen, nur um dann eines Besseren belehrt zu werden und sich zu sagen, es ist wie immer, du guckst Italien-Spiel und sagen 60, 70 Punkte. Es ist einmal Straßen-Rugby. Wobei ich sagen muss, Gonzalo Quesada hat gezeigt, dass er der Trainer von Italien, wofür er bekannt ist. Die Setplays von Italien waren unglaublich, die Kombinationen waren unglaublich. Ich würde fast behaupten, Italien nochmal eine deutliche Steigerung als zum letzten Jahr. Nur Frankreich einfach besser, schneller. Und ja, dann war es eben das, was man von dem Italien-Spiel erwartet. Leider.
Ja, also ich meine, wie viel waren es am Ende? Über 70, also knapp über 70 Punkte, glaube ich. 73 oder was? Ja, 73, 24 haben sie gewonnen. Also ich meine, das, was ich so ein bisschen, vielleicht hast du das anders wahrgenommen als ich. Ja, hoher, eindeutiger Sieg. Aber wenn ich ehrlich bin, die Reaktion in den Medien danach war nicht euphorisch. Also das war nicht so, dass man da saß und dachte, ja, die haben jetzt überzeugt.
Ja, aber das liegt vielleicht auch einfach an Frankreich. Also wenn du mit 70 Punkten gewinnst, dann ist das schon ein Ausrufezeichen. Man muss natürlich sagen, Italien hat halt sehr gut angegriffen. Das muss man denen halt auch lassen. Ne? Also Offloads gespielt, die Lücken attackiert. Wie gesagt, diese Setplays, also diese einstudierten Spielzüge vom Gedränge, von der Gasse, ja einfach Gonzalos Steckenpferd, das kann er einfach, das hat man auch gesehen. Also was da teilweise für Kombinationen rausgehauen wurden, unglaublich. Und sie haben halt auch funktioniert. Immer. Man war in der Gasse natürlich unterlegen, man hat nicht gut verteidigt, aber ich fand schon, das war ein souveräner Sieg für Frankreich und jetzt gegen Irland wird man sehen, ob man dieses Turnier gewinnen kann oder nicht.
Ja, ich meine, wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, ich setze auf einen knappen irischen Sieg, müssen wir mal schauen. Die Gemüter kochen aktuell jetzt schon hoch, die Unterschiede in der Handhabung der Sperren sind, werden nicht besonders positiv aufgenommen. Muss man mal schauen. Frankreich und Irland, das sind zwei Gegner, die sich aktuell, oder sind zwei Teams, die sich aktuell nicht besonders, nicht fein miteinander sind. Also mal schauen, es könnte eine sehr hitzige Partie werden.
Ich weiß nicht, wenn ich das richtig sehe, du musst mich jetzt korrigieren, ja, wenn ich einen Fehler mache. Irland ist auf dem ersten Platz mit 14 Punkten, Frankreich ist auf dem zweiten Platz mit 11 Punkten und dann haben wir nochmal England auf dem dritten Platz mit 10 Punkten. Super interessant, weil wir könnten ja sogar England auf dem ersten Platz sehen am Ende des Tages, oder? Wenn ich das richtig sehe, wenn sie einen Bonussieg einfahren.
Ja, klar, nur mal zwei Spieltage sind noch. Ja.
Also schon spannend.
Es ist noch wirklich alles offen. Ich meine, ich glaube, das spannendste Teil wird sein, wer letzter wird. Weil ich glaube auch, dass Italien noch Schottland überholen könnte.
Okay.
Aber das müssen wir mal schauen. Ich meine, Italien spielt jetzt gegen England. Wenn sie da was holen, dann könnte man mal schauen. Zu Hause gegen Irland am letzten Spieltag. Wahrscheinlich wird es schwierig. Schottland wird zu Hause gegen Wales sicherlich gewinnen. Aber auswärts in Frankreich, gut, haben sie auch schon durchaus mal gewonnen in den letzten Jahren. Aber es kann mir durch. Also England könnte noch gewinnen. Aber fandest.
Also ich glaube, England.
Ich fand.
Ja, sag du, sorry. Latenz.
Nicht, dass ich glaube, dass Irland in diesen Six Nations besonders überzeugend waren. Aber England ist gefühlt noch einen Schritt davor. Also ich glaube, nächstes, übernächstes Jahr werden die richtig Fahrt aufgenommen haben. Aber noch finde ich England nicht so überzeugend, dass ich sage, ja, die überholen noch.
Also ich glaube,
wer Frankreich, Irland gewinnt, gewinnt auch die Six Nations. Einfach weil ich glaube, dass, ich meine, das müsste halt passieren. Also Frankreich müsste gewinnen und England müsste eigentlich zwei Bonuspunkt-Siege holen. Ich glaube, gegen Wales holen sie Bonuspunkt-Sieg. Gerade auch, wenn es darum geht, dann die Six Nations zu gewinnen am letzten Spieltag und die brauchen 5 Punkte, dann werden sie die holen. Aber ich glaube, gegen Schottland einen Bonuspunkt zu holen, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass England gewinnen. Nee. Gegen, obwohl doch, England spielt Italien und dann gegen Wales.
Ja.
Ich nehme alles zurück. Die holen 10 Punkte. Die holen 10 Punkte. Und wenn Irland Frankreich nicht schlägt, dann gewinnt England die Six Nations. Dann holen die noch 10 Punkte. Weil Irland und Frankreich werden beide keine 5 Punkte holen. Also die werden beide keinen Bonuspunkt bekommen. Also ein deutliches Spiel werden wir nicht sehen. Und dann Italien-Irland sind 5 Punkte. Also es bleibt sehr spannend. Es bleibt wirklich sehr spannend. Aber ich, ja, ich glaube, für Frankreich wird es schwer, muss ich leider so sagen.
Ich meine, das ist jetzt für mich nur eine Motivation mehr am Wochenende, mehr für, noch mehr für Italien zu sein. über nächstes Wochenende. England ist das einzige Team, das Italien noch nicht geschlagen hat in den Six Nations. Ich glaube, das wird Zeit. Ich glaube, das wird echt Zeit. Und wenn ich in diesem Jahr, wann dann?
Und du, also, du glaubst du jetzt, stimmt deine Vorhersage?
Nein, aber der Optimismus. Ne, du weißt ja, was man sagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie stirbt garantiert, aber sie stirbt zuletzt. Also mal schauen.
Aber im Sport ist ja bekanntlich alles möglich. Na, wenn wir nochmal auf die Tabelle gucken, was ich jetzt für Leute, die, dass die auch mitkommen. Ne? Also England ist jetzt bei 10 Punkten. Wenn sie ja sozusagen mit einem Bonuspunkt gewinnen, dann haben sie 20. Und wenn Irland gegen Frankreich verliert und dann einen Bonuspunkt holen, einen Bonuspunkt-Sieg holen würde, dann wären sie bei 19 Punkten. Und dann wäre Frankreich plus 4 ist 15, plus dann nochmal 4, 16, 17, auch bei 19. Also genau, das war meine Rechnung, dass, ja, dass ihr da Bescheid wisst. Aber gut, ich meine, im Sport, wenn du einen defensiven Bonuspunkt holst, das ist alles, also es bleibt auf jeden Fall noch sehr spannend, es lohnt sich einzuschalten, sagen wir mal ja. So.
Noch mehr als ohnehin schon.
Aber leg dich mal fest, wer gewinnt die Six Nations?
Ich sag Irland.
Dann sage ich England.
Vielleicht eine Frage, die ganz spannend ist, auch im Verlaufe des Jahres. Wie stehst du denn zu einem möglichen Lions-Test für Frankreich in 2027? Und was wäre ein Auswahlteam, gegen das eine mögliche Lions-Tour in Frankreich antreten sollte?
2027. Boah, da werden, also erstmal, die Idee ist natürlich super, drei Spiele im Stade de France oder du musst eins Marseille im Stade de France und dann nochmal, keine Ahnung, Saint-Étienne vielleicht, ja, Lyon, irgendwie so, da hast du alles abgehakt und dann nochmal ein paar Testspiele gegen den einen oder anderen Verein, wäre super, dass man auf 5 Spiele ja. kommt, wäre eine super Tour, glaube ich. Jetzt fragst du mich nach meiner Top 15 2027, ne?
Naja, zum Beispiel, nee, nicht Top 15 in Spielern, also zum Beispiel gegen Australien haben sie das letzte Mal ja irgendwie so eine gegen eine Combined 15 gespielt aus Spielern von Queensland, New South Wales oder eine Indigenous 15 oder in Neuseeland ja gegen die Maori und die Barbarians.
Naja, also gegen die French Barbarians sollten sie spielen, dann natürlich gegen die französische Nationalmannschaft, das ist natürlich klar. Am besten so eine Serie mit 3 Spielen, wie gesagt, das ist die, so diese Hauptserie, die dann, dass man, die ja. man auch damals in Neuseeland hatte. Dann gegen die French Barbarians wäre cool. Und dann vielleicht, boah, das wäre auch cool, ich meine, das gibt es da nicht, das wäre ganz, das wäre eine Weltneuheit, aber so eine 7er-Serie, irgendwie gegen die 70s oder diese, es gibt ja richtig krasse französische 7er-Mannschaften. Und ja. das wäre irgendwie cool, wenn man so ein Eintagesturnier ausspielen könnte, das hätte was.
Ja. Echt dabei, ich glaube, so klassisch, wenn du wirklich dieses Format einer Lions-Tour hast, wäre ich noch irgendwie, fände ich eine baskische 15 mit Spielern aus Bayonne und Biarritz ganz schön. Mhm. Und eine okzitanische 15. Also ich kann mich erinnern, dass Neuseeland hat mal gegen so eine okzitanische 15 gespielt im Stade de la Méditerranée. Gegen Spieler von Béziers, Narbonne, Montpellier, Perpignan, Toulouse. So hatte halt alles, was nicht Nationalmannschaft war. Sowas finde ich halt cool, ne? Aktuell auf dem Tisch und vielleicht für den Kontext auf dem Tisch ist aktuell wirklich das eine Testspiel 2027 im Stade de France. Denn der französische Verband ist aktuell finanziell verzweifelt. formulieren wir es vielleicht mal so rum.
Lass mich kurz einschlagen. Ich habe gehört, man hat mir zugezwitschert, früher hat man pro Tag im französischen Camp 500 Euro bekommen, jetzt sind es leider nur noch 300 Euro pro Tag.
Ja, man ist gezwungen einzusparen.
Der Engel wird kürzer geschnallt.
Ja. Von daher, ja, das war der Vorschlag, der aktuell so ein bisschen durch die Runde geht. Gespannt, was dabei rumkommt.
Man muss ja sagen, der französische Verband hat es geschafft, als erstes Mal in der Geschichte eine Weltmeisterschaft auszutragen, die keine Gewinne erwirtschaftet, wo man nachher mit einem Minus rausgeht. Also das ist ein Hammer. Also das ist, weil was? Ich frage mich, warum? Die Stadien waren voll, die Stimmung war super. Naja,
wie kann man da also Geld verlieren?
Ich glaube, es gibt da zwei Wahrheiten, die parallel existieren. Zum einen muss man sagen, dass ich glaube ich schon die ausrichtenden Städte das Land Frankreich als solches schon massiv von der WM profitiert haben. Der französische Verband hat zwei Probleme. A, wie alle anderen Verbände auch, mussten sie viel Geld aufwenden, um überhaupt die WM zu bekommen. Und dann haben sie sich sehr verpokert, was die VIP-Touren und Pakete anging. Die haben sie sehr, sehr teuer eingekauft. Und davon sind von diesen VIP-Paketen, die sie eingekauft haben, um sie dann weiter zu verkaufen, sind irgendwie 60% unverkauft geblieben. Und da hat man allein von diesen 76 Millionen Defizit, die sie mit der WM gemacht haben, fallen da irgendwie, also ein Drittel fällt davon allein schon auf diese VIP-Pakete zurück. Wo ich auch denke, es ist wild, wie viel Geld man dafür ausgibt und die dann nicht verkauft kriegt. Also, dass man das im Vornherein nicht einmal kalkuliert hat oder so viel kalkuliert hat, finde ich überraschend. Aber darüber hinaus, ja, es ist gut. Jetzt muss man natürlich auch in aller Fairness sagen, sie hatten nicht alles ist ihre Schuld. Mhm. Also, dass die Pandemie dazwischen gefallen ist und sich darüber sehr, sehr viel sehr verteuert hat, das ist nicht ihre Schuld. Dass die Freiwilligenprogramme, die sie aufgesetzt haben und die Ausbildungsprogramme, die sie aufgesetzt haben, muss man ja auch sagen, sie haben ja massiv ausgebildet, also wirklich richtig klassisch Ausbildung, wie wir es in unserem Wortschatz kennen. Auch das haben sie ja massiv gemacht. Also allein 300 Menschen haben sie ja für die WM ausgebildet. Ob nun in Küche, Hotellerie und was auch immer. Und auch das hat sich in diesem Zeitraum massiv verteuert. Gut, das fällt jetzt nicht so in den Rahmen wie die VIP-Pakete. Aber auch das fällt mit rein. Nicht alles ist ihre Schuld, aber ja, es ist schon wild. Also für eine WM war es ja jetzt nicht mal so eine WM wie beim Fußball, wo du sagst, naja gut, also natürlich ist die WM defizitär, weil wir haben eine ganze Stadt fürs Finalstadion gebaut. Ja und gut, klar.
Irgendwo in der Wüste, ne? 30 Stadien gebaut mit Klimaanlage und allem drum und
dran. Natürlich ist das defizitär, aber das hattest du bei der Rugby-WM ja nicht. Daher finde ich schon, dass ich denke, also ist schon eher, dass der Verband.
Es war ja auch irgendwie jeder da. Also alle haben sich gedacht, okay, wann kommt nochmal eine Weltmeisterschaft so nah nach Europa, so nah an Deutschland? Du bist einfach über die Grenze gefahren mit deinem Auto und dann konntest du eigentlich 2 Monate lang einfach praktisch jeden Tag Rugby gucken. Also was hat eine Karte gekostet? Ich habe, glaube ich, Georgien, Fidschi gesehen. 63 Euro für gute Plätze. Da konntest du auch nichts sagen. Es war vollkommen im Rahmen.
Also ich denke auch, dass man dem Verband Fragen stellen muss, weshalb alle von dieser WM profitieren, nur der französische Verband nicht. Und Florian Grill, der aktuell im Gefängnis ist, im Krankenhaus, oh Gott, wir haben über Mohamed Awas geredet, berichten wir nächste Woche drüber, wenn wir rausgefunden haben, was sein Urteil tatsächlich bedeutet. Der ist aktuell, Florian Grill, der französische Verbandspräsident, ist aktuell im Krankenhaus. Der war ja irgendwie auf dem Weg nach Marcoussins, beziehungsweise in die Verbandszentrale, um von da aus dann nach Rom zu fliegen, und hatte dann unterwegs einen Autounfall, jetzt im Krankenhaus. Er hat ja ein halbes Jahr vor der WM hat er übernommen. Man kann ihm sicherlich auch nur bedingt eine Verantwortung für dieses Desaster geben, aber ja gut, irgendwo muss er es mittragen, ne? Er war der Präsident und
was ich nur mal gehört habe, ist ja, das Problem war, dass die Nationalmannschaft nicht so gut sportlich abgeschnitten hat und man deshalb nicht so viel Merch verkauft hat. Da habe ich mir gedacht, hä? Das kann doch gar nicht sein. Also du hast gerade gesagt, 75 Millionen Euro die hat man minus gemacht, hat man miese gemacht, rote Zahlen geschrieben. Ja. Also verkauf mal 70 Millionen an Trikots. Also bei aller Liebe, das kann mir doch keiner erzählen, dass es daran gelegen hat, dass der sportliche Erfolg nicht da gewesen wäre. Also die Sponsoren zahlen ja trotzdem. Die Fans kaufen ja trotzdem einen Schal und ein Trikot. Das kauft man sich ja normalerweise zum Anfang der WM.
Also ja, und vor allem, du kannst deine, wenn deine Rechnung nur aufgeht, wenn du Weltmeister wirst, dann muss ich auch ganz offen sagen, auch ohne
mal... Top-Rechnung, ne? Top, alles richtig gemacht.
Es war ein kalkuliertes Risiko, aber Mann, seid ihr schlecht in Mathe. Aber, also, ja. Ja, da müsst, also vor allem Bernard Laporte muss sich da sicherlich sehr, sehr viele Fragen stellen lassen. Und da haben wir jetzt das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil aktuell sagen sie, also wenn sie nicht irgendwie innerhalb von diesem Jahr noch 26 Millionen Euro auftreiben, dann sieht es düster aus für den französischen Rugby.
Was ich auch krass finde, ist, dass die jetzt für alles und jeden Werbung machen. Also das war vorher auch nicht so. Vorher hat man sich halt so die Werbepartner ausgesucht. Jetzt kommt, also wirklich alles wirbt mit Rugby-Spielern. Ich weiß nicht, ob sie da die Tarife irgendwie runtergeschraubt haben. Irgendwelche Baumärkte, von denen ich noch nie gehört habe. Also das ist verrückt. Dann und auch so richtig billig gedreht irgendwie. Da laufen dann Markus hier rum mit irgendwelchen Rollen. Mit irgendwelchen Malerutensilien, wo man sich so denkt, der hat sich immer mit seinem iPhone hingestellt und kurz abgefilmt. Also das ist schon fast skandalös, ja, wenn man dagegen den Renault-Werbespot sieht, der irgendwie super produziert ist und alles tipptopp, ein bisschen älter natürlich noch ist, da spielt unter anderem auch Cameron Wokey mit. Kann man sich ja ausrechnen, wie lange der schon läuft. Aber diese neuen Werbespots, also das, wie du sagst, ja, wir brauchen jetzt 26 Millionen, so, wer hat Bock, wer will mal machen hier, wir stellen unsere Praktikanten ab aus der Social Media Abteilung, der kommt mit seinem iPhone, dann kriegt er einen Top-Spot.
Ich meine, jetzt muss ich natürlich mein Metier ein bisschen verteidigen, also mit dem iPhone kannst du heutzutage schon echt gute Videos drehen. Aber du musst es auch können. Ja, es ist natürlich schon, also sie pokern aktuell natürlich sehr auf staatliche Unterstützung. Aber bei
der französischen Staat, dem geht es ja so gut. Zum Glück hat er so wenig Schulden.
Ey, ich glaube, das ist nicht mehr das Problem. Ich glaube, aktuell ist eher das Problem, dass es niemand gibt, der einen Haushalt aufstellen könnte.
Das kommt dazu.
Das ist eher das Problem, dass alle, die versuchen, einen Haushalt aufzustellen, oder jetzt wieder abgewählt werden. Oder keine Mehrheiten bekommen, Misstrauensanträge bekommen. Das ist, glaube ich, das größere Problem, dass wir jetzt bei der vierten Sportministerin innerhalb dieser Legislaturperiode sind. Hilft halt nicht, ne? Ich meine, ein ehemaliger Sportminister ist Bernard Laporte. Vielleicht muss er auch mal wieder ran. Ich meine, es ist natürlich 26 Millionen, ist nicht nichts. Und das, muss man echt mal schauen, wie sie das Loch stopfen und
ja, also ich glaube, ich meine, die haben natürlich einen super aufgeblasenen Staff auch, also eine absolute Armee an Mitarbeitern, und was man natürlich vielleicht mal überdenken sollte, sind die Prämien. Also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich kenne ja auch einige, und wenn man sich dann so ausrechnet, was der manch einer so allein nur an Prämien verdient hat, das ist also da reden wir wirklich über Millionen, also über einige, die da vielleicht mal ein paar mehr Länderspiele auch haben. Also das ist schon verrückt. Und dazu kommen ja nochmal diese 500 Euro pro Tag, die man bekommt, wenn man im Trainingscamp ist, ohne dass man, dass du halt trainierst. Also du stehst halt einfach auf und trainierst und kriegst 500 Euro. So, jetzt sind es 300 Euro, aber vorher waren es halt 500 Euro. Das könnt ihr euch ja überlegen. Bei einem Trainingscode von 40 Leuten, die dann eine Six Nations vorbereiten, das sind, weiß ich, wie viele Tage dann 40 trainiert wird. Irgendwann wird der Kader auch wieder immer nach zwei Tagen etwas kleiner. Aber auch
in der Vorbereitung auf der Weltmeisterschaft eben nicht. Und dann könnt ihr euch das ja ausrechnen, was da alleine schon nur an, dass die Leute aufstehen morgens und zum Training gehen, bezahlt wird. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das alle Nationen so machen. Ich gönne es den Leuten natürlich, ne? Es soll jetzt nicht kein Neid hier, sei all gegönnt. Aber, also, wie gesagt, wirtschaftlich ist es vielleicht nicht das Klügste.
Ja, ich meine, es wird sich auch sicherlich einiges ändern. Allein schon die niedrigen Mietkosten für Stade France. Aber es ist natürlich schon, ich meine, auch im letzten Jahr, dass sie das zum Beispiel das Spiel gegen Japan im Stade France spielen mussten, um auf ihre vertraglich zugesicherte Anzahl an Spielen zu kommen. Und du natürlich mit so einem Spiel auch einfach, ne, wenn ganzer Rang leer ist, du machst halt Verluste. Und das ist halt einfach so. Auch das Jahr davor, was halt die ganze Zeit davor, du hast halt natürlich mit den Spielen, die nicht im Stade France waren, viel Geld liegen lassen. Mhm. Und da muss man echt mal. Du, ich meine, es ist alles, wie es ist, ne? Aber da muss man echt die ein oder andere Sache nochmal auf links drehen und überlegen. Ja, ich meine, gut, das ist ja eine Sache, mit der wir uns auch im deutschen Rugby auskennen. Alles einmal auf links drehen und gucken, wo die Gelder hin sind. Ne? Ganz aufgearbeitet ist das alles keinem der Verbände. Ich meine, auf der anderen Seite, der englische Verband steht vor den gleichen Herausforderungen und hat dem Präsidenten nochmal Bonuszahlungen in der Höhe oder eine größere Höhe gewährt, als die englischen Championship-Vereine, also die Zweitliga-Vereine an Unterstützung bekommen. Für was eigentlich? Fragt man sich dann am Ende auch.
Das ist halt dieses generelle Problem, was wir schon mal vor zwei Folgen ein bisschen drüber geredet haben, dass diese Rugby-Wirtschaft, die schrumpft eigentlich. Also Vereine leben eigentlich davon, dass Leute ihr Privatgeld in Anführungszeichen investieren. Jemand anders würde sagen verbrennen. Wie auch immer man das bewerten möchte. Aber dass Vereine oder auch Verbände wirklich auf Null kommen, das ist schon sehr schwer. Und gleichzeitig wächst aber immer, die Competition wird immer mehr. Es gibt immer mehr Vereine, die wollen. Ja, so Bourgois in der dritten Liga mit einem Millionenbudget. Also es gibt immer mehr Konkurrenz, obwohl es eigentlich immer mehr Geld gibt.
Und ja, wobei
das lädt natürlich Vereine dazu ein, über ihre Verhältnisse zu leben oder zu wirtschaften. Ne? Grenoble ist das beste Beispiel.
Ich glaube, Grenoble ist auch ein besseres Beispiel als Bourgois. Bei Bourgois haben ja zumindest viel getan, dass das Geld reinkommt. Also, ja, klar, der Präsident hat diesen Fonds aufgesetzt, über den sie den Kredit für die neue Tribüne bekommen haben. Aber diese neue Tribüne bringt ja nicht Gewinn, aber Umsatz 200.000 Euro im Monat ein. Das sind 2,4 Millionen Euro Umsatz im Jahr mit den Seminarräumen, dem Restaurant und was war das dritte, da ist noch irgendwas drin. Das ist dann schon was anderes, aber ich finde schon, dass man sich überlegen kann, was ist die Aufgabe eines Verbands, und ich glaube, viele Verbände haben sich halt zu sehr von diesen Kernkompetenzen entfernt, den Amateursport zu regulieren. Und ja, klar, der Sport auf höchstem Niveau ist schön. Und ja, klar, der finanziert auch bis zu einem gewissen Grad den Amateursport. Aber davon hat sich in vielen Bereichen ja entfernt. Also ich meine, guck dir an, was der englische Rugbyverband an Prämien für die Spieler bezahlt, an Boni für die Präsidenten.
Was bezahlen die an Prämien?
Weißt du das? Oh, es waren mal 23.000 Euro pro Spiel.
Okay.
Die haben dafür kein Tagesgeld gekriegt.
Okay. Vielleicht gibt es Prämien und Tagesgeld.
Ja. Aber der englische Verband hat mal 23.000 Pfund, also was sind es dann, 24.000 Euro oder was auch immer, an Prämien pro Spiel gezahlt. Das ist jetzt auch ein bisschen weniger geworden.
Aber Siegprämie oder einfach nur Spielprämie?
Spielprämie.
Okay, krass. Das ist in Frankreich weniger, das weiß ich auf jeden Fall.
Ja. Du, es wird sich seitdem ich das gehört habe, das war, wann war das? Also es war nie vorher noch unter Eddie Jones, weil ich ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen tatsächlich die Biografie von Dallin Hartley gelesen haben, aber dort wurde er als Eddie Jones Lakai des Bösen bezeichnet, Warwick Harrington, der SNC-Coach von Eddie Jones damals in England. Ja, das war der, der das berichtet hat. Also diese Summe in der Höhe, wobei es auch die BBC das auch in der Form geschrieben hat. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Also wie viele Trainer ist das jetzt her? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, es wird seitdem weniger geworden sein, aber allein schon, dass es diese Summen sind und wie gesagt, ne, also ist ja schön und gut, ne? 100.000 Euro im Jahr für einen englischen Nationalspieler, mehr oder weniger. Wir reden hier jetzt auch nicht von Menschen, die oder von Spielern, die riesig viel Geld verdienen, aber es ist natürlich Geld, der dem Amateursport fehlt. Es ist immer so diese schwierige Balance, weil es auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön ist, dass die Spieler an den Geldern beteiligt werden, die sie erspielen. Die Leute kommen ins Stadion und in eins der absolut größten Rugby-Stadien der Welt, um das Nationalteam zu sehen und für kaum was anderes. Und dann ist es auch gut, dass die Spieler daran beteiligt werden. Aber ja, es ist Geld, das dem Amateursport fehlt, wobei ich da eher die Pflicht nehmen würde. Aber gut, ich glaube, wir reichen hier sehr vom Thema dieses Podcasts ab.
Wir weichen ab, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die anderen können auch folgen. Es gab ja auch die große Debatte um Byron Gatland, der über 1 Million an Gehalt bekommt und die Provinzen verkümmern und können nicht mehr mit Aurillac mithalten. Aber gut, apropos Aurillac, wir sind wieder auf französischem Terrain, fangen aber an mit der ersten französischen Liga. Und vielleicht mit dem Kracher des Wochenendes. Stade Français verliert 24-6 in Toulon. Ist damit auf dem letzten Platz. Und ja. Laurent Labitte wird von seinen sportlichen Funktionen entbunden. Jetzt also schon der zweite Trainer, der ja nicht mehr da ist, der jetzt was anderes macht, im Ruhestand ist, beurlaubt, wie auch immer. Und jetzt soll es Paul Gustard richten, der englische Verteidigungstrainer. Und ist natürlich schon krass, vor einem Jahr Stade Français noch auf dem ersten Platz und heute, wie wir hier stehen, auf dem letzten. Ja. Also, so schnell kann es gehen im Sport.
Wir haben damit gerechnet, dass am Ende dieses Spieltags ein Pariser Verein auf dem letzten Tabellenplatz ist. Klar, wir hatten nicht auf Stade Français getippt. Es ist schon wild. Also, es ist ja, der Kader ist nicht schlechter als im letzten Jahr. Ich meine, wir haben jetzt eine Weile darüber geredet, dass Stade Français nicht performt. Und ich glaube natürlich auch nicht, dass sie auf diesem letzten Tabellenplatz bleiben werden, aber es läuft schon massiv schief. Es läuft schon aktuell massiv schief. Und es ist aber auch, die Konkurrenz ist besser als im letzten Jahr.
Ich meine, sie ist besser, du hast es schon angesprochen, also wenn wir jetzt mal beim zweiten Pariser Verein sind und dann schon beim nächsten Krisenverein, was heißt Krisenverein, also das hat der Trainer selber gesagt, Racing La Rochelle. La Rochelle verliert schon wieder zu Hause, möchte man sagen, 21-26, Colasso Ball, bisschen durchrotiert, Leute, die geben ihr Debüt, ganz junges Team und zack ist der Auswärtssieg und die 4 Punkte, aber was dann natürlich danach losgetreten ist, war erschreckend ehrlich, auch also schon fast super sympathisch. Also Ryan O'Gara, ja, O'Gara setzt sich in die Pressekonferenz und sagt, es ist meine Verantwortung, dass das Team nicht so performt, wie es performt. Es kann nicht so weitergehen, wir spielen um den Abstieg. Ich erreiche manche Spieler nicht so, wie wir spielen. Das ist eine Schande den Fans gegenüber. Also wirklich super realistisch und irgendwie der Situation angemessen. Und das fand ich beeindruckend.
Ja, aber was, bin ich prinzipiell bei dir? Wäre es nicht das 4. oder 5. Mal die Saison, dass er das in der Pressekonferenz sagt und sich selbst in Frage stellt und irgendwie, also ich meine, klar, natürlich kann man auch sagen, er wird nicht von heute, wenn er die Antworten hätte, dann würden sie nicht so spielen, aber irgendwo fehlt mir dann noch die Konsequenz. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist Meckern auf hohem Niveau. Sie haben 37 Punkte, sind auf dem 7. Tabellenplatz, 2 Punkte hinter Clermont, 4 Punkte hinter Castres und 6 Punkte vor Racing am Ende immer noch. Es ist ein Meckern auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sie sind seit Anfang der Saison sehr ernüchternd.
Aber würdest du nicht auch die Spieler in die Pflicht nehmen?
Natürlich nehme ich die Spieler in die Pflicht.
Ich finde es manchmal zu einfach, alles auf den Trainer abzuladen. Das ist so meine Empfinden.
Es ist vollkommen fair zu sagen, dass die Spieler nicht performen. Und sie wirken oft ein wenig lethargisch, wenn man das so sagen darf. Und ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich, ist immer so ein schwieriger Kompromiss. Ich kann mir vorstellen, dass der O'Gara-Stil einer ist, der sich schnell abnutzt. Und er war jetzt eine ganze Weile da. Hatte ja auch Erfolg, keine Frage. Ab welchem Punkt ist es einfach, wo du sagst, okay, also
man hat oder so sagst viel du, Zeit, dass man vielleicht den Umbruch nicht geschafft hat? Also, dass man sagt,
naja, ich glaube, man hat den Umbruch bis jetzt nicht probiert. Ich glaube, der Umbruch, das ist das, was sie jetzt probieren zum Ende der Saison mit Ninjashvili, mit, die haben ja einige sehr junge Spieler geholt. Müsste jetzt nochmal die Liste irgendwie aufmachen.
Ja, eine
aufmachen,
junge Ecke, haben zwei junge linke Props, haben also einige junge Spieler auf jeden Fall.
Ja, und sie versuchen jetzt so ein bisschen den Transfer oder diesen Umbruch versuchen sie jetzt zu machen und zu stemmen. Und die Zeit muss man ihm vielleicht auch einfach geben, noch nächste Saison zu sagen, okay, oder nächste, übernächste, kann er diesen Umbruch schaffen. Weil es ist halt auch in Fairness ein alter Kader. Ja, aber ich glaube auch, dass der Umbruch vielleicht einfach verschlafen wurde. Ja, das ist ein fairer
Weil also für fairer mich Punkt. Ist es halt irgendwie, so einen Trainer zu entlassen, also ich verspreche dir, wenn der entlassen wird, es dauert eine Woche, hat er wieder einen Job. Zwei Wochen hat er wieder einen Job. Weil er ein guter Trainer ist, der es gezeigt hat, er kann ein Team nehmen und er kann die zu Champions machen und die gewinnen dann sogar zweimal den Champions Cup und der Top Gator hat es leider noch nicht gereicht, aber auch da hat man sich ja mehr als manierlich geschlagen. Also und dann, weil du findest ja wahrscheinlich, also wir reden ja immer wieder drüber, du findest ja auch auf dem Markt aktuell, glaube ich, keinen besseren. Also vor allen Dingen keinen, der Französisch spricht. Also natürlich gibt es internationale Trainer, die sehr gut sind, aber du brauchst ja jemanden, der Französisch spricht, am besten schon Erfahrung in der Top 14 hat. Weil wie das dort Lancaster-Experiment ausgegangen ist, das wissen wir ja alle.
Ja. Bin auch mal gespannt, also war ja angeblich auch in der Leicester Tigers, in der Debatte als neuer Trainer für Leicester Tigers, hat sich da ja wohl auch nicht durchgesetzt. Bin mal gespannt, wo es für den als nächstes hingeht. Aber ja, ich bin gespannt. Ich glaube, La Rochelle ist immer noch so eine Relation, wenn du dir anguckst, was aktuell wo rumdümpelt in der Liga. Und ich meine, Stade Français ist da ein Verein, Racing ist auch ein Sieg. Ja, haben in La Rochelle gewonnen, aber auf der anderen Seite kommen sie von 6 Niederlagen und einem Unentschieden. Der letzte Sieg war Mitte November. Es ist ein Meckern auf hohem Niveau in La Rochelle. Aber ja, ich verstehe, dass man unzufrieden ist, aber es. Wahrscheinlich, ich glaube, also ich stimme dir vollkommen zu, die Ron O'Gara's Job lebt auch davon, dass es keine bessere Alternative gibt. Aber das hat Racine ja auch nicht davon abgehalten, Patrice Colasso einzustellen, also was weiß ich. Das scheint ja auch nicht immer ein Argument zu sein. Naja.
Wenn wir bei Patrice sind, dann vielleicht von Patrice zu Van zum Spiel Van-Montpellier. Van gewinnt sein Heimspiel relativ deutlich, 37-24, also man hat bis weit in die zweite Hälfte deutlich geführt und hat dann so ein bisschen vielleicht einen Gang runtergefahren oder Montpellier hat einen hochgefahren, was auch immer. Montpellier kam nochmal zurück, nochmal ein paar Versuche gelegt. Am Endergebnis hat das nichts geändert. Ich meine, 40-20, wenn man ein bisschen rundet, das ist deutlich, das spricht eine eindeutige Sprache und unterstreicht umso mehr, wie sehr Van eigentlich an diesen Klassenerhalt glaubt und wie sehr sie dafür für kämpfen, in der Liga zu bleiben und auch einfach gutes Rugby spielen. Ne? Montpellier hat ein bisschen durchrotiert, aber ich glaube, die sind schon mit der Ambition in Gefahr, einen Auswärtssieg zu holen. Ist ja auch machbar, wir haben es ja auch mit Clermont geschafft, ganz knapp, aber gut, man kann da schon gewinnen im Rabin, aber es hat halt seinen Preis und diesen Preis konnte Montpellier nicht zahlen, weil er es gut gemacht hat und ist jetzt der dritte Sieg in Folge. Jetzt am Wochenende geht es gegen Toulouse. Ich glaube, die Serie wird brechen.
Ja. Also ich meine, du sagst es, also ich würde dir nicht zustimmen, dass das Ergebnis am Ende keinen Unterschied macht, weil sie haben den Offensivbonus verloren. Mhm. Dann wären sie gut ein Punkt, aber sie wären auch punktetechnisch vor Stade Français, mit denen sie aktuell punktgleich sind. Sie sind in jedem Fall aber trotzdem auch mit dem Sieg in einer deutlich besseren Position, als sie noch vor ein paar Wochen waren, wo wir sie ja schon fast abgeschrieben hatten. Und man muss auch sagen, sie sind zum gleichen Tabellenzeitpunkt in der besseren Position, als das Oyonnax waren. Also sie haben, glaube ich, 6 Punkte mehr, als das Oyonnax hatte, zum gleichen Zeitpunkt letzte Saison. Und es ist wirklich, also Oyonnax zum letzten Zeitpunkt muss man nicht nur sagen, dass sie weniger Punkte hatten, sie waren vor allem auch abgeschlagen letzter. Und aktuell ist es unten in der Top 14 wirklich eng. Also wie gesagt, Stade Français auf dem letzten Platz waren davor beide mit 28 Punkten. Perpignan auf dem 12. hat 2 Punkte mehr. Racing auf dem 11. hat nur 3 Punkte mehr. Und man könnte auch sagen, Montpellier und Pau mit 6 Punkten mehr sind auch immer noch in Schlagweite. Mhm. Ja, es ist noch unglaublich eng unten. Und da ist es schon schade, dass man so auf den, meine, in den letzten 5 Minuten gab es 3 Versuche, einen für Vannes, 2 für Montpellier. Ist natürlich schon ein bisschen schade. Aber ja, fantastischer Sieg. Und ich glaube auch, dass dann in Toulouse, auch wenn sie sagen, sie fahren nicht hin, um 70 Punkte zu kassieren, kann man doch davon ausgehen, dass sie es werden.
Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber also im Rugby ganz wichtig eigentlich immer, vor allen Dingen für Trainer, ist dieses sogenannte britische Klassement. Klassement Britannique.
Ja.
Das geht eigentlich darum, also für Heimsieger gibt es 0 Punkte. Wenn man auswärts gewinnt, gibt es 4 Punkte. Wenn man zu Hause unentschieden spielt, gibt es eben -2 Punkte. Wenn man zu Hause verliert, gibt es -4 Punkte. Wenn man auswärts zu 0 spielt, bekommt man 2 Punkte. Wenn man auswärts verliert, bekommt man 0 Punkte. Das hat die Idee, dass man eigentlich sagt, man geht davon aus, all seine Heimspiele zu gewinnen. Um so immer ein bisschen gegenzurechnen, wie Heimspiele, Auswärtsspiele, es haben ja nicht alle den gleichen Kalender. Und deshalb ist dieses Klassement Britannique eben so wichtig. Wenn man sich das anschaut, da ist Van halt immer noch letzter mit -8 Punkten, dann kommt Perpignan mit -6 und Paris auf -4. Und das ist wichtig im Blick zu behalten, weil das heißt, wenn Van wirklich an den Klassenerhalt glauben möchte, dann müssen sie auswärts punkten. Sie müssen die Heimspiele gewinnen und sie müssen auswärts punkten. Könnt ihr euch auch mal gerne anschauen, dieses Klassement Britannique. Das war auch bei uns in der Pro D schon sehr wichtig, da, wenn man so ausrechnen möchte, okay, wer steigt auf, weil man wusste, okay, wir müssen jetzt alles zu Hause gewinnen und ihr müsst auswärts gewinnen. Sonst schafft ihr das nicht. Und ja, da ist Van leider mit -8 Punkten eben auf dem 14. Platz. Dementsprechend haben sie noch ein bisschen Arbeit zu tun.
Ja, ich glaube auch.
Also ist es für dich überhaupt wichtig, Marc? Nimmst du das wahr oder siehst du es ganz, ganz anders?
Ich finde es schon wichtig, weil wir reden in Frankreich, man redet im französischen Rugby nur über Auswärtssiege. Weil Heimsiege, die sind gegeben. Die musst du gewinnen. Aber wenn du in der Top 14 mithalten willst, reicht es nicht mehr, nur deine Heimspiele zu gewinnen. Du musst auswärts gewinnen. Und gerade generell auch in der Pro D das Gleiche. Und ja, wenn du das nicht tust, und gerade wenn du wie wann nicht mal alle deine Heimspiele gewinnst, dann kommst du nicht drum rum, auswärts zu gewinnen. Und da muss man schon, ich finde das schon immer wichtig, darauf zu gucken, weil das ist, wie du auswärts performst, ist, glaube ich, schon ein guter Maßstab dafür, wie gut du tatsächlich als Team bist. Und ja, finde ich schon wichtig, darauf zu schauen. Ich glaube nicht, dass sie in Toulouse gewinnen werden. Auf der anderen Seite, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als in Toulouse zu spielen, als während der Six Nations.
Ja, das stimmt.
Aus diesem Grund ist Bayonne ja auch durchaus mit einem guten Team hingefahren. Sie haben ja schon 2-mal während der Six Nations in Toulouse gewonnen. Hat nicht ganz so geklappt, 41-6 diesmal. Aber ja, ich meine, warum nicht? Ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass Van bei Racine gewinnt. Und das haben sie getan. Also, ja.
Möglich. Im Sport ist alles möglich. Italien kann ja auch noch Irland schlagen am letzten Tag. Wir haben es gehört in Woche 6.
Aber gut, wir haben ja schon angesprochen, Toulouse gewinnt zu Hause deutlich. 41-6. Castres gewinnt auch zu Hause nicht ganz so deutlich. Da wurde es sogar nochmal ziemlich eng, nur mit 5 Punkten Unterschied. 30-25 gegen Lyon. Stade Français Toulon hatten wir angesprochen. Und am Ende bleibt vielleicht noch, wir verlieren leider auswärts gegen Bordeaux 22-18. Ein Spiel, was so eine bittere Note hat, weil ja, wir einen Versuch legen, der uns aberkannt wird, ohne dass man das Ganze überprüft. Das war ein bisschen ärgerlich. Da gab es auch ein bisschen Irritation in der Pressekonferenz, wenn man so ehrlich ist. Weil wofür gibt es einen Videoschiedsrichter, wenn man den dann nicht benutzt oder meint, den nicht benutzen zu müssen? Weil was ist passiert? Wir greifen gut an, machen einen Überkick. Unser Winger fängt den Ball, den Versuch, und der Schiedsrichter pfeift sofort ab und sagt, das war Offside. Wenn man sich aber die Fernsehbilder angeschaut hätte, hätte man gesehen, ja, vielleicht war das Ganze doch nicht so Offside und es war halt ein Versuch, es war auf gleicher Höhe. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einige Chancen liegen gelassen, vielleicht auch nicht alles perfekt gespielt. Aber es tut natürlich immer weh, wenn dann so ein Versuch einem nicht gegeben wird und dann hätte, wäre, könnte, kennen wir alle. Aber es ist natürlich doppelt bitter, wenn man vor allen Dingen auswärts gegen den Bordeaux so gegenhält und diesen Versuch ja, hätte verdient gehabt.
Ja, zumal gegen Bordeaux, das ja durchaus auch mit einer guten Besetzung angetreten ist. Ne? Penaud hat gespielt, Jalibert hat gespielt. Ist natürlich ja, sehr, sehr bitter, wenn man weiß, was drin gewesen wäre. Da ist dann so ein Defensivbonus auch wahrscheinlich nicht mehr unbedingt die Besänftigung, die man sich erhofft.
Aber so ist der Sport manchmal.
Ja. Sport, wenn ich unterhaltsam, wenn er fair wäre. Oder immer fair wäre. Worüber sollten wir sonst in diesem Podcast reden? Fair. Worüber sollten wir sonst reden? Beste Liga der Welt, Pro De Deux. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ein, zwei Spiele sind aber trotzdem noch sehr, sehr erwähnenswert. Maxime Oldmann hat mit Dax durchgespielt, hat 18-29 gegen Grenoble verloren. Provence Rugby Soyons-Goulême, ein Spiel der Rekorde. 61-45, die meisten Versuche in einem Spiel mit 60 Stück und die meisten Punkte in einem Spiel mit 106. Macht so ein Spiel überhaupt noch Spaß?
Ja, es ist halt so super Rugby-mäßig, ne? Das habe ich letztens gesehen, Mona Pacifica gegen, wie heißt denn die Franchise aus Australien? Western Force, glaube ich, war das. Es war so ähnlich. Ja. Es war so geiles Attack-Rugby und krasse Moves und gute Pässe und gute Steps und ganz viel Speed. Ja, irgendwie hat keiner getackelt, ne? Also, ist schon okay. Ja, es ist ja auch Rugby, entertained halt auch. Und wir wollen alle viele Versuche sehen, aber manchmal ist ein kacherndes Tackle eben auch ganz schön. Ne?
Ich weiß nicht, für mich ist das so ein bisschen die Big Bang Theory unter den Rugby-Spielen. Für die kurze Unterhaltung ganz nett. Nichts, was einen langfristig beschäftigt. Und wenn doch, fällt einem auf, wie problematisch vieles davon eigentlich ist.
Was ist problematisch daran, aus deiner Sicht?
Also ich persönlich, weißt du, ich bin persönlich der Meinung, ein Versuch ist nur wert, wenn er erkämpft wurde. Ich finde diese billigen Versuche, die du dann so oft kriegst bei diesen Spielen, es ist halt wie im Basketball. Ne? Du erwartest, dass das gepunktet wird und spektakulär oder nicht. In den meisten Fällen, gerade in der NBA, wird in jedem Angriff gepunktet. Und dann ist jeder Angriff auch gleich irrelevant. In der NBA freust du dich ja, wenn... In der NBA ist das, was mich begeistert, ist, boah, cool, da hat mal jemand krass verteidigt. Cool. Weißt du, das ist das, wo man dann da sitzt und denkt, ja, geil, ein Block, cool. Schön, Stil, krass. Und das ist dann bei solchen Spielen auch, ist auch die Sache, weshalb mich Super Rugby eigentlich nicht interessiert, weil es... Also, ich find's halt einfach belanglos. Ist halt... Es reißt mich nicht mit, es packt mich nicht. So, ja, es ist kurzfristig ganz nett, aber mit dem Abschlusspfiff habe ich die Partie eigentlich auch schon wieder vergessen. Ich meine, ja, wir reden jetzt hier über das Ergebnis, aber Kannst du dich an einen dieser Versuche im Detail erinnern?
Es waren zu viele. Es waren 16 ja. Stück.
Es ist halt einfach, wie ne, es wertet jeden Versuch halt ab. Je mehr es davon, weißt du, es ist wie ein Marathon. Marathon zu laufen ist eine krasse Sache. Aber weißt du, was es krasser machen würde? Es nicht mit 50.000 Leuten gleichzeitig zu tun. Und das ist dann halt, ist für mich auch das mit solchen Spielen, wo ich sage, ja, ist nett, aber es ist jetzt halt, juckt mich nicht. Also ist halt durch und weißt du, du kannst darüber reden, dass bei einem 0-3 Endergebnis nichts passiert, aber wenigstens hätte das die ganze Zeit noch spannend bleiben können.
Hätte was passieren aber, können, ja.
Ja.
Aber gut, wenn aber wir mal bei gut. hätte passieren können, da sind wir bei Béziers, Valence-Roma. Ähnlich viele Punkte zumindest mit 28-26, aber mehr Spannung. Und es gab sogar noch einen Zwischenfall auf der Tribüne. Marc, erzähl uns mehr.
Naja, so viel mehr kann ich eigentlich noch gar nicht erzählen. Das ist noch ein bisschen offen, was tatsächlich passiert ist. Also die Ligue Nationale de Rugby, der Ligaverband hat gegen alle erstmal Anklage erhoben. Aber es gab einen Zwischenfall, dass die Fangruppen oder die mitgereisten Fans von Valence und einige Fans von Béziers haben sich gegenseitig mit Bierbechern beworfen und der Streit ist eskaliert, dass zwei Männer mit einigen Stichen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ui. Hässliche Sache, die im Rugby wirklich niemand sehen möchte. Von wem diese Provokationen Provokationen sind von beiden Seiten ausgegangen. Es fühlen sich auch alle angegriffen. Also die Fans von Valence sagen, also wir waren hier mit alten Menschen und Kindern im Stadion und wir mussten uns bei jedem Gang auf die Toilette anhören. Ihr böses Wort an dieser Stelle. Und wurden mit Bierbechern beworfen und die Fans von Béziers sagen, naja, die sitzen da über uns, die bewerfen uns mit Bierbechern und kommen, provozieren uns und wie es dann halt so ist mit angetrunkenen Sportfans, geht diese Sache dann doch schwieriger aus, als man es gerne hätte. Man muss natürlich in Fairness sagen, dass ich will jetzt nicht kleinreden, ich verfolge Rugby seit bewusst seit 2,5 Dekaden und unbewusst vielleicht noch ein bisschen länger, aber es ist in der Zeit, es ist glaube ich ein einziges Mal vorgekommen, dass es wirklich zu Gewalt im Stadion gekommen ist und das war zwischen den Spielern von zwei Amateurvereinen, die sich am Wochenende davor schon auf dem Feld gegenseitig verprügelt haben. Das hatte glaube ich wenig mit ihren Fanzugehörigkeiten
zu tun. Das gibt es auch nur in Frankreich, solche Geschichten. Ich kriege meistens in meinem TikTok im Timeline oder in meinem Instagram Timeline kriege ich manchmal so Videos einfach so richtig random rein, wo sich irgendwelche Dorfclubs einfach nur richtig böse verprügeln. Ich mir denke, warum? Was ist los mit euch? Spielt doch einfach Rugby, ihr seid in der 6. Liga, ihr geht morgen wieder zur Arbeit, ihr spielt an einem Sonntag, chillt doch einfach. Die nehmen es super ernst und dann geht's richtig rund.
Aber ich meine, das muss ich halt auch sagen, es war halt einfach wirklich ein Kulturschock, wo es dann so, mein erstes Spiel, was bei dem einen Verein, dass der Verein nicht mal im eigenen Stadion spielen durfte, weil sie wegen einer solchen Aktion eine Stadionsperre hatten und waren in einer anderen Stadt oder in einem anderen Dorf, haben dort gespielt und einfach prügeln sich alle 6 erste Reihe Stürmer auf einmal, also richtig. Nicht irgendwie so ein, was man aus Deutschland kennt, irgendwie, ja, man zieht sich ein bisschen am Trikot oder so. Nein, richtig, die Fäuste flogen. Und das Spiel lief einfach weiter und ich drehe mich nur zu der Person neben mir um. Die prügeln sich. So, ja, macht der Schiedsrichter nichts? Nein, wenn sich nur die ersten Reihen prügeln, ist das eigentlich nicht so für ein Spiel, unter hier unterbrochen würde. Ja, gut. Schön, gut zu wissen. Aber weißt du, es ist dann teilweise wirklich, wirklich eskaliert. Also ich kann mich erinnern, wir waren in Uzès, was, ihr kennt sicherlich die Pont du Gard, dieses alte römische Viadukt. Das ist bei Uzès. Und ja, das wird wirklich so ausgesprochen. Und es war sowieso schon ein weirder Trip. Und wir sind mit dem Bus hingefahren und sind dann ran am Restaurant essen und da hingen überall nackte Frauen an den Wänden und es war schon super weird und wir haben unser Essen gekriegt und frage, wie findest du es? Ja, also das Hähnchen ist ein bisschen lau, aber lecker. Wie Hähnchen? Das ist Lachs. So, ja, sieht nicht aus wie Lachs, es schmeckt nicht wie Lachs, aber gut, anscheinend ist es Lachs. Und waren dann da und der Stadionparkplatz war komplett in Trödel, komplett voll mit Trödelmarkt. Und wir laufen dann also durch mit unseren, ne, erste Mannschaft und Reserve, laufen durch, voll bepackt. Und der ganze Trödelmarkt hört auf, Trödelmarkt zu machen und starrt uns an, während wir da durchlaufen. Reserve fängt an zu spielen. Und weil natürlich erste Viertelstunde, es ging richtig los. Und ich kann mich dann erinnern, einer Spieler hat was abgekriegt, ist an den Spielfeldrand gerobbt und hat sich an so einen Zaun angelehnt. Und dann kamen von außen die Fans und haben ihn durch den Zaun durchgetreten. Und so dachte ich, also Leute, das war dann auch dieses Spiel, wo der Schiedsrichter nach der Partie sich in der Kabine eingeschlossen hat und in einem Mannschaftswagen der Polizei eskortiert wurde. Und ich würde gerne sagen, dass das eine Ausnahme war. Gut, jetzt habe ich im Nachhinein auch erfahren, dass das ein Verein war, der dafür bekannt war. Das wusste ich vorher nicht, aber es war jetzt nicht so eine Sache, wo du sagst, also es war schon so, dass so ein Spiel erst losgegangen ist, nachdem die erste Person die rote Karte gesehen hat. Das musst es erstmal deine Aggression und Dominanz unter Beweis stellen und dann sieht jemand eine rote Karte und dann kann ein Spiel losgehen.
Das Krasse ist ja, dass das früher auch in der Top 14 so gang und gäbe war. Jetzt ist es natürlich gar nicht mehr, es wird alles gepfiffen, alles mit Videoschiedsrichter. Das Problem ist nur, dass jetzt auch jeder denkt, er kann Stress anfangen, weil du kannst ja nichts machen. Also jeder will auf einmal sich mit Markus Krämer irgendwie, sucht ein Problem mit dem, weil sie alle wissen, ja, was, er kann ja eh nichts machen, so, außer dich am Kragen nehmen. Und das ist ja das Problem, also was heißt das Problem? Du weißt ganz genau, es passiert nichts. Keiner ist so blöd und macht dann irgendwas, wofür er eine rote Karte bekommen könnte. Deswegen bleibt es halt bei Schubsereien. Und da fühlt sich natürlich jeder dazu berufen, auch wenn er eigentlich gar keinen Mut hat, heute mal einen Dicken raushängen zu lassen. Und das fällt mir gerade bei Markus ist es ja extrem, wie viele Leute meinen, dem es zeigen zu müssen. Wobei sie das hundertprozentig eben nicht machen würden, auf so einem Platz in der 6. Liga ohne Videoschiedsrichter. Ja. Ich glaube, da würde der ein oder andere nochmal zweimal überlegen.
Aber ich bin echt gespannt. Ich meine, das ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, dass Spieler für solche Aggressionen, also Amateurspieler, auch tatsächlich vor Gericht verurteilt wurden, teilweise sogar
zu Gefängnisstrafen.
Ja, ist völlig richtig. Und ich hoffe, dass dann jetzt wirklich mal so ein bisschen. Aber es ist halt auch wirklich eine Sache, ich verstehe es halt, also weißt du, ich verstehe, dass wenn du dein Mitspieler auf dem Feld angepöbelt wird, dass du dann mal irgendwie mal kommst und sagst, also Dicker, so aber mal nicht, ne? Völlig nachvollziehbar. Aber weißt du, was für eine Hemmschwelle überschritten sein muss, dass du als Zuschauer durch den Zaun, den es ja um jedes Rugbyfeld gibt, es gibt ja um jedes Rugbyfeld in Frankreich, also Amateur-Rugbyfeld, einen großen Maschendrahtzaun, damit die Fans nicht mehr mitmischen. Und dass du dich dann als Zuschauer so natürlich trete ich den am Boden liegenden Spieler hier durch den Zaun durch. Ist doch kein Sonntag, wenn nicht.
Also da ja Pascal Papier als Trainer, ich kann mir das schon vorstellen, ja. Aber gut, es ist natürlich nicht, ne?
Nee, es ist, ich meine, wir lachen, aber es ist ja wirklich, also, ich meine, auch für den Schiedsrichter, ich meine, es ist ja eine Sache, die in dem deutschen Fußball nach wie vor gang und gäbe ist, dass die Schiedsrichter mit Gewalt vom Feld getrieben werden. Das ist ja wirklich ist ja in vielerlei Hinsicht eine richtige Katastrophe. Aber, und ich meine, was heißt aber? Es gibt kein Aber. Und dass du dich als Schiedsrichter, dass du Angst um Leib und Leben haben musst, dass du dich in der Kabine einschließt und mit dem Mannschaftswagen der Polizei eskortiert werden musst. Die sind wirklich mit der Hintertür an die Kabinentür rangefahren und haben ihn eingeladen, wie ein Schwerverbrecher. Weißt du, das kann es doch nicht sein für jemanden, der seine Freizeit opfert, dass andere Leute ihr Hobby ausüben können. Wo sind wir denn? Ja, ich meine, es wird besser, aber es ist natürlich schon immer noch so, dass im französischen Rugby noch Thema ist. Aber gut.
Dann wieder beim Verband. Apropos, es wird besser. Kommen wir zu Brief. Die gewinnen die dritte Spiel in Folge. Auswärts gegen Biarritz. Für die es jetzt so langsam eng wird. Also 41 Punkte auf dem 13. Platz. 14. 15. mit 40. Nice ist abgestiegen. Sind auf dem 16. Platz mit 17 Punkten. Also da ist die Messe gelesen. Es geht also nur noch darum, wer muss in die Relegation. Und aktuell kommt da Montemorçon, Aurillac, Biarritz, Valence-Romain und eben auch Agen in Frage. Und es bleibt spannend. Also Biarritz muss jetzt langsam anfangen, die Heimspiele zu gewinnen. Wir haben auch gut begonnen, haben gut angefangen wie die Feuerwehr, aber am Ende des Tages Brief einfach besser gewinnt und wird jetzt so langsam, möchte man meinen, ihrer Favoritenrolle gerecht, sind auf dem dritten Platz, relativ punktgleich, also ja, zum fünften Platz sind da nur 4 Punkte Abstand. Aber gut, es geht zumindest in die richtige Richtung. Ganz anders sieht es für euer Nax aus, also aus der Top 14 abgestiegen und verlieren jetzt sogar gegen eine Wehr, ihren Tabellennachbarn, sind damit auch noch auf dem 9. Platz mit 45 Punkten, eine Wehr mit 44 Punkten. Also ja, die beiden Favoriten, die wir so am Anfang der Saison auserkoren haben, beide scheinen Formtiefs ab und zu mal zu haben.
Ja, Aja, je nach Tabelle aktuell auf dem Relegationsplatz, verlieren Aurillac mit 34-26, muss man auch sagen, also dass der Spielstand durchaus ein bisschen täuscht. Monsieur Fontenot ist der Präsident von Agen, der diese was gefühlten 200 Stunden nach Aurillac tatsächlich gefahren ist. Ist wohl nach 60 Minuten hat das Stadion verlassen. Da stand es 34-7 oder irgendwas in die Richtung. Das war wirklich eine katastrophale Leistung, die Agen da abgeliefert hat. Die gegen ein wirklich, wirklich blutjunges Aurillac-Team da mal irgendwie zurückgekommen sind. Aber ja, das kann echt. Also, Agen ist auch so ein Team, wo man diese Saison echt sagt, keine Ahnung, was da falsch läuft. Weil sie haben einen guten Trainer, das finde ich schon. Sie haben auch ein gutes Team, aber warum es da nicht klickt, echt keine Ahnung.
Echt wirklich keine Ahnung. Ich kann es auch nicht sagen. Mit Blick auf die Zeit kann ich euch aber noch einmal die Ergebnisse der National durchgeben. Bourgoin verliert schon wieder zu Hause 19-27 gegen Carcassonne. Tarbes hingegen gewinnt gegen Favoriten Rouen 26-7. Périgueux verliert auch zu Hause und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung des Wochenendes gegen Langon, also einen Abstiegskandidaten mit 19-21. Chambéry zu Hause, sicher wie man sie kennt, 34-10 gegen Suresnes mit 4 Punkten gewonnen. Massy ebenfalls 35-20 gewinnt gegen Bourg-en-Bresse und kommen wir vielleicht zum Spiel für dich, Marc. Narbonne hat gewonnen, 21-14, auswärts in Lille.
Ja, keine besonders tolle Partie, wenn wir ehrlich sind. Aber ja, Sieg ist Sieg. Ne? Kann man am Ende nichts sagen. Aber immer der wichtige Auswärtssieg. Olympique Marquois haben einige Heimsiege geholt. Sind natürlich immer noch im Relegationsplatz, aber ja, können trotzdem Hoffnung gegen aus der Partie gegen absolutes Top-Team schöpfen. Michel Himmer kann auch Hoffnung schöpfen, trotz Abwesenheit in der Woche davor. Durfte er wieder für Niort spielen, kam von der Bank in der 56. Minute, haben in der National 2 25-10 gegen Sal gewonnen. Sind damit auf einem guten Weg, 3 Spieltage vor Ende. Ich müsste jetzt nochmal reingucken. Haben sie aber relativ sicher einen Halbfinalplatz eigentlich drin. Ja, gut, sehr, sehr, sehr sicher. 66 Punkte, 8 Punkte Vorsprung vor Osch. Das sollte machbar sein. Und in der ersten Liga der Frauen gab es nur eine Überraschung. Blagnac hat 33-20 das Derby gegen Toulouse gewonnen. Und ansonsten alles wie erwartet. Grenoble 24-21 gegen Rennes. Lyon 47-5 gegen Lille. Bordeaux 34-10 gegen Romagna und Montpellier 34-5 gegen Bobigny. Dort werden die nächsten Spieltage ohne die Nationalspielerin bis zu den Playoffs durchgespielt, was ich auch komisch finde. Für Bordeaux fehlen noch die kanadischen Spielerinnen, davon haben die ja auch 4 Stück. Die kommen tatsächlich erst zurück, falls man es ins Finale schafft. Ja, also mal schauen, wie da die nächsten Spieltage ein bisschen verfälscht sind. Aber ja.
Wir halten euch ein
bisschen durchgehetzt am Ende. Wie die Liga der Frauen auch. Etwas durchgehetzt zum Ende, aber mal schauen. Wir halten euch am Laufen, du hast schon richtig gesagt. Wenn ihr Infos, Fragen, Kommentare, Wünsche habt, gerne an info@bleublancrugby.de oder an Instagram on bleublancrugbypod. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Wir haben einige sehr spannende Spiele am Wochenende, über die wir dann sehr gerne mit euch sprechen. Und bis dahin, schöne Zeit.
Schöne Zeit, macht es gut. Tschüss.